Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für den heutigen Sonntag, als Wort Gottes für diesen Tag, lesen wir miteinander 5. Mose 26, die Verse 1 bis 11. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt. So spricht der Herr mit Mose in diesem Moment. Und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin. Dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr dein Gott dir gibt. Und sollst sie in einen Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben der Herr unseren Vätern geschworen hat. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn deines Gottes niedersetzen. Du aber sollst vor dem Herrn deinem Gott anheben und sprechen: Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort als Fremder auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde dort zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Und die Ägypter misshandelten uns, unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Gäste und Kinder, wir haben ja heute Familiengottesdienst, da sind die Kinder mit dabei. Mose war alt geworden. Es war nicht mehr lange hin, dann sollte Mose vom Herrn aus diesem Leben weggeholt werden. Wisst ihr denn, wie alt Mose wurde? Also älter als ich. Auch älter als alle anderen hier von uns. 120 Jahre war Mose alt geworden. 40 Jahre lang war er mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen. Und bald würde es soweit sein, dass die uralte Verheißung Gottes in Erfüllung ging. Gott hatte sie mehr als 500 Jahre vorher Israels Urvater Abraham gegeben. Die erste dieser Verheißungen hatte Gott schon erfüllt. Auf die Erfüllung der zweiten warteten die Israeliten seit 40 Jahren sehnsüchtigst. Wer weiß denn, welche zwei Verheißungen hat Gott dem Abraham gegeben? Weiß es eins von unseren Kindern? Zwei Verheißungen hat Gott dem Abraham gegeben. Bei Jonathan dämmert was?
Er wird so viel Nachkommen haben wie die Sterne.
Richtig, das war die eine. Und die zweite? Was brauchen denn die vielen Nachkommen? Um ihre Herden zu weiden, um ihre Häuser zu bauen?
Land.
Richtig. Habe ich gewusst, dass ihr es wisst. Also, Land. Also, Gott hatte dem Abraham gesagt, ich will dir ein eigenes Land geben und viele Nachkommen, die in diesem Land wohnen können. Die erste Verheißung hatte sich schon erfüllt. In Ägypten war Israel zu einem großen Volk geworden, aber ein eigenes Land hatten sie immer noch nicht. Aber jetzt sollte es bald soweit sein. Dazu müssen wir auch noch mal interessanterweise angucken, wo das geschieht, wo der Herr jetzt mit dem Mose spricht, diese Verse, die wir gerade als Wort Gottes gehört haben. Das war noch jenseits des Jordan. Ich habe mal eine Karte links mitgebracht, da geht der Jordan vom See Genezareth runter ins Tote Meer. Und noch sind die Israeliten auf der anderen Seite, da unten waren sie hochgekommen und auf der östlichen Seite des Jordanlandes, jenseits des Jordan, da hatten sie schon Land eingenommen. 5. Mose Kapitel 3 berichtet vom Sieg über Og von Basan und die Verteilung seines Landes an 2,5 Stämme von Israel. Aber noch sind sie jenseits des Jordan, auf der anderen Seite. Aber das eigentliche verheißene Land liegt drüben, auf der anderen Seite des Jordan. Mose, den sehen wir da rechts, der kann hinübersehen von den Bergen ins andere, ins verheißene Land. Aber noch kann er nur hinübersehen. Und was liegt als allererstes, wenn sie den Jordan überqueren, mächtig, breit, stark und uneinnehmbar auf der anderen Seite? Jonathan. Richtig, und die haben ganz besonders in einer uralten Stadt mächtig befestigt gewohnt. Kommen wir nachher noch gleich drauf. Und dann gab es noch viele weitere uneinnehmbare Städte der Kanaaniter, und die Kanaaniter waren stark bewaffnet und mit Streitwagen ausgerüstet. Und noch also ist Israel nicht im verheißenen Land, noch haben sie keinen Acker vom wirklichen verheißenen Land in Besitz genommen, noch haben sie keinen Weinstock gepflanzt, keine einzige Ehre gehört ihnen. Und da, bevor sie den Jordan überschreiten, redet Gott noch einmal mit Mose. Und er sagt: Mose, was ich dir jetzt zu sagen habe, das musst du ganz genau alles dem Volk Israel weitersagen, bevor ihr in das Land kommt, das ich euch geben will. Wenn ihr heute Mittag noch Zeit habt, lest mal ruhig den ganzen Abschnitt 5. Mose 26, 1 bis 11 nochmal durch und achtet darauf, wie oft betont wird, dass es das Land ist, das der Herr Israel gibt. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganzen 11 Verse zieht. Das Land, das ich euch geben werde, das ich eurem Vater Abraham verheißen habe zu geben. Also, bevor ihr in das Land kommt, das ich euch geben will, gib's dem Israeliten weiter. Und wie ich's dir jetzt sage, Mose, so sollt ihr's dann dort jedes Jahr machen, dass ihr niemals vergesst, dass ihr dieses Land von mir habt. An diese Tatsache sollt ihr immer denken, wenn ihr über die Äcker geht, den Weizen und den Mais seht, im Garten die Apfelbäume und die Birnbäume, den Salat und das Gemüse. All das habt ihr von mir. All das ist die Erfüllung meiner Verheißung. Und deshalb, Mose, passt ganz genau auf. Wenn ihr in das Land gekommen seid und ihr erntet die ersten Früchte, dann soll jeder von den ersten Früchten nehmen und sie in einen Korb legen und sie in das Haus des Herrn bringen und sagen: Ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr unseren Vätern geschworen hat, uns zu geben. Sie sollen bekennen: Gott hat sein Wort wahrgemacht. Und das ist auch das Thema der Predigt. Der Herr hat Wort gehalten. Darum geht's. Der Herr hat Wort gehalten. Gott hat uns wirklich das Land gegeben, das er unserem Erzvater Abraham versprochen hat. Und dann sollst du deinen Korb nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn deines Gottes hinstellen und all das bekennen, was Gott an dir und deinen Vorfahren Gutes getan hat. Jetzt versteht er auch, warum es in der christlichen Gemeinde die Sitte gibt, am Erntedankfest den Altar mit allerlei Gaben vom Acker und vom Garten zu schmücken. Im Grunde tun wir genau das, was Gott dem Mose fürs Volk Israel geboten hat. Und früher in unseren Gemeinden, da hatten wir manchmal Kindergartengruppen, die dann zum Erntedankfest kamen und die zogen dann mit Körbchen ein und haben ihre Körbe nach vorn gebracht zum Altar und wir haben es genau so gemacht, wie wir es hier in 5. Mose 26 lesen. Aber ob wir es heute in Körbchen bringen oder gestern schon so gebracht haben, Hauptsache ist, wir sehen ein kleines Symbol, ein kleines Teil von dem, mit dem Gott unser Leben reich beschenkt. Aber wir erinnern uns, wo ist Israel im Moment? Noch sind sie jenseits des Jordan. Als Gott dem Mose all das sagt, haben sie noch keinen Fußbreit Boden auf der anderen Seite eingenommen. In dem Moment haben sie nur Gottes Wort, nichts als Gottes Verheißung. Kein Krümel Erde vom verheißenen Land besitzen sie. Und das war, wie gesagt, durchaus nicht selbstverständlich, ob so weit denn überhaupt kommen würde. 40 Jahre vorher waren sie schon mal an den Grenzen des verheißenen Landes gestanden. Und wisst ihr, was sie da gemacht haben, 40 Jahre vorher?
Gemurrt
haben sie auch, ganz genau. Und ganz konkret, umgekehrt sind sie. Die haben Angst gehabt, die haben den Verheißungen Gottes nicht vertraut und haben das Land, das Gott ihnen verheißen hat, nicht eingenommen, weil sie nicht geglaubt haben. Der Kleinglaube und der Unglaube ist der größte Feind des Menschen. Warum hatten sie Angst? Sie hatten Angst vor den Kanaanitern. In Kanaan gab es große Städte. Große Menschen, es wuchs, waren auch Riesen dort, sagt uns die Bibel. Stark bewaffnet und die haben gesagt, die können wir niemals besiegen, diese stark befestigten Städte werden wir niemals einnehmen, wir kriegen von den Kanaanitern gewaltig eine auf die Mütze, so weit lassen wir es gar nicht kommen, wir gehen lieber wieder in die Wüste, wo wir hergekommen sind. Und dann haben sie gemurrt und gesagt, Mose, warum hast du uns überhaupt von den Fleischtöpfen Ägyptens weggeführt? Und dann mussten sie 40 Jahre durch die Wüste ziehen, weil sie nicht geglaubt haben. Aber diesmal war es anders. Diesmal bekamen sie von Gott die Verheißung, dass sie den Jordan überqueren sollen. Mose war nicht mehr dabei, er war schon gestorben mit Josua. Und dann sehen wir, wie Gott wieder ein Wunder ums andere tut. Wisst ihr, wie die über den Jordan gekommen sind? Da unten, da seht ihr, der Jordan ist schon ein ziemlich langer Fluss. Bis da unten ungefähr liegt Jericho, da müssen sie rüber. Habt ihr schon mal an der Donau so probiert, mal mit dem kräftigen Rucksack, mit dem kleinen Bett auf dem Rücken, mal kurz die Donau überqueren? Na, geht nicht so ganz einfach, gell? Mit dem Jordan war es auch nicht einfacher. Und da hat Gott dem Josua gesagt, die Priester sollen die Bundeslade nehmen und in den Jordan gehen, ans Ufer des Jordan und dann hinein in den Jordan. Und wenn die Fußsohlen der Priester, die die Bundeslade tragen, das Wasser berühren des Jordan, dann wird der Jordan austrocknen. Genauso ist geschehen. Dann konnten sie trockenen Fußes hinüber. Und dann habe ich gesagt, damit war es aber noch nicht gewonnen, denn drüben auf der anderen Seite vom Jordan stand eine gewaltige Stadt. Benjamin? Richtig, ganz genau, die gewaltige Stadt Jericho. Und wie sollten sie die einnehmen? Kommt das nächste Wunder Gottes. Jonathan? Richtig. Und dann? Sind sie wieder gegangen?
Nee, haben die Priester mit Hörnern gedacht und die anderen mit Kriegsfrei geschrieben. Und dann ist die Stadt angebrochen.
Richtig. Und lag es an den Hörnern, an den Posaunen? Zum Glück nicht, sonst durften wir hier nicht blasen, wenn dann. Also. Der Herr selber hat die Mauern einfallen lassen, ja? Benjamin, wolltest du auch noch was sagen? Richtig, der Herr hat es gemacht, ganz genau. Selber hätten sie die mächtigen Mauern Jerichos niemals erstürmen können. Der Herr hat sie einfallen lassen. Und dann haben sie Jericho erobert und das Land Kanaan uns unter die Stämme verteilt. Und dann konnten sie Weinberge pflanzen, die Äcker anlegen. Und dann kam die erste Ernte. Und dann nahmen sie von den Früchten die schönsten, die ersten, die größten Früchte und brachten sie nach Silo, wo mittlerweile die Bundeslade stand, die Stiftshütte. Und im Allerheiligsten die Bundeslade. Und dort zur Stiftshütte, da wo Gott beschlossen hat, seinen Namen wohnen zu lassen, in den Jahrhunderten, bevor der Tempel in Jerusalem gebaut wurde, dahin bringen sie nun die ersten Früchte des verheißenen Landes. Ich habe das ein bisschen ausgeschmückt, damit wir uns vorstellen können und uns in die Lage von den Israeliten hineinversetzen können bei diesem ersten Erntedankfest. Ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt vorstellen können, was das für Israel bedeutet haben muss. In welcher Stimmung sie das erlebt haben. Vor weit mehr als 500 Jahren war der Abraham aus seinem Vaterland ausgezogen und seither hatten sie kein Land mehr gehabt, hatten immer nur als Gäste oder auch als Sklaven in der Fremde gewohnt. Und jetzt hatten sie ein eigenes Land und im eigenen Garten, auf den eigenen Äckern wuchs die eigene Ernte. Ich denke, die waren bis ins Tiefste ergriffen von der Liebe und der Treue Gottes, als sie nun ihre ersten Erntegaben des verheißenen Landes zur Stiftshütte bringen. Und wir erinnern uns, der Rückblick auf die 40 Jahre Wüstenwanderung sind noch ganz frisch. Überlegt euch, für die Jüngeren vergeht die Zeit noch etwas langsamer, aber wenn wir Älteren uns dran denken, was war vor einem Jahr? Das liegt noch ganz frisch in der Erinnerung vor uns. Und so ging es den Israeliten bei ihrem ersten Erntedankfest an der Stiftshütte in Silo. Ganz frisch war es noch. Die Wunden von den letzten Kämpfen gegen die Kanaaniter waren noch nicht verheilt. Das Kampfgetümmel von den letzten Schlachten hallte noch in ihren Ohren. Und jetzt bringen sie ihre ersten Früchte. Die vorzüglichsten, die auserlesensten Früchte bringen sie vor Gott. Und dann sprechen sie vor Gott dieses Bekenntnis. Das Bekenntnis vom lebendigen Gott, der sie durch alle Not hindurch bewahrt hat, der sein Wort gehalten und der sie ins verheißene Land gebracht hat. Und jetzt ist es nicht mehr Wort, jetzt ist das Wort Gottes Tatsache geworden. Jetzt halten sie die Körbe mit der ersten Ernte dieses Landes in den Händen und sie sagen, ich bekenne heute dem Herrn, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr unseren Vätern geschworen hat, uns zu geben. Da sehen wir, das Erntedankfest ist ein festliches Begehen der Treue Gottes. Jedes Erntedankfest ist ein Fest der Treue und der Zuverlässigkeit Gottes. Denn wenn Israel hier mit den Erntekörben zum Haus des Herrn geht, dann trägt es die Erfüllung des Wortes Gottes sichtbar in seinen Händen. Sie sehen es, können es angreifen, können es essen. Der Herr hat sein Wort wahrgemacht. Und liebe Geschwister, das ist ja bis heute nicht anders. Gott macht sein Wort wahr. Und er hat bei uns genauso getan. Ich habe bei anderer Gelegenheit schon darauf hingewiesen, die Geschichte unserer Gemeinde in der Eichenau ist ja im Kleinen so etwas Ähnliches, was Israel damals erlebt hat. Mit dem Auszug aus Ungarn und dem Übergangslager und mit dem Einzug in das von Gott vorbereitete Land hier in Riedlingen und der Eichenau. Unsere Gemeinde hat eine großartige Geschichte der Wunder Gottes. Und an diesen Taten Gottes sollen wir uns freuen. Wir sollen sie aber auch vor unseren Kindern und in unseren Familien regelmäßig bekennen und bezeugen, was Gott Großes an uns getan hat. Erntedankfest ist zugleich immer auch ein Zeugnis, ein Bekenntnistag. Dass wir bekennen und bezeugen, der Herr hat Wort gehalten. Was der Herr sagt, das tut er auch. Dass wir bekennen und bezeugen, der Herr sorgt für alles. Und dass wir uns dann freuen. Das Ganze mündet dann in ein Freudenfest im Angesicht dieses treuen Gottes. Das erste Bekenntnis hatten wir gerade, der Herr hat Wort gehalten. Und das zweite schauen wir uns etwas gemeinsam noch an, der Herr sorgt für alles. Es geht an Erntedank ja nicht nur um die Früchte des Landes. Am Erntedankfest gehen wir zu dem, aus dessen Hand wir alles empfangen haben. Das wird ganz besonders deutlich, wenn wir diesen Abschnitt anschauen und dann auch ab Vers 5. Wenn ihr das zu Hause nochmal durchschaut, da seht ihr, da steht gar nicht die Ernte im Mittelpunkt. In einem großen Teil dieser Verse geht es gar nicht um die Ernte, sondern es geht um das ganze geschichtliche Handeln Gottes an seinem Volk Israel von Abraham bis auf diesen Tag. Sie sollen sagen, geschichtlicher Rückblick kommt jetzt. Unser Vater Jakob war ein Hirte, fast am Verhungern. Wieder mal eine Frage an die Kinder, warum war denn der Jakob mit seiner Familie fast am Verhungern? Wisst ihr das? Es war eine große Hungersnot, nicht nur im Land Israel, überall in der ganzen Umgebung auch. Und deshalb führte sie Gott nach Ägypten, wo Gott den Josef gebraucht hatte, um Getreidesilos anzulegen. Und dann hat Gott sie in Ägypten vor dem Hungern, vor dem Hungerstod bewahrt. Und dann hat Gott in Ägypten seine erste Verheißung wahrgemacht. All das sollen sie sagen und bekennen am Erntedankfest. Wir waren ein kleines Häuflein, aber dann hat Gott ein großes Volk aus uns gemacht. 430 Jahre waren sie dort. Auch das Schlechte sollen sie nicht verschweigen. Die Ägypter haben uns schlecht behandelt, sie haben uns ausgepeitscht, uns schuften lassen wie die Sklaven. Aber Gott hat unser Wehklagen erhört und hat an seinen Bund mit Abraham und Isaak und Jakob gedacht und uns aus Ägypten herausgeführt. Auszug aus Ägypten. Und 40 Jahre lang hat Gott sie dann in der Wüste bewahrt. Sie sollen von den Wundern zeugen. Gott hat uns herausgeführt mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm, mit großem Schrecken, mit Zeichen und Wundern. Und das war ja nicht nur die Wunder des Auszugs, das waren dann auch die Wunder der Bewahrung. 40 Jahre in der Wüste, wo es wenig zu essen und fast nichts zu trinken gab. Und sie hatten Hunger. Und womit hat Gott ihren Hunger in der Wüste gestillt?
Mit Körnchen, die das Wasser
und? Richtig, da sehen wir es. Links sammeln sie das Manna auf, rechts fliegen die Wachteln her. Sogar für Frischfleisch hat der Herr in der Wüste gesorgt. Aber das viel größere Problem war der Durst. Aber auch da hat der Herr geholfen. Ja. Richtig, da seht ihr. Da haben sie auch mal wieder gemurrt, wie es uns der Benjamin schon erzählt hat, waren wieder mal unzufrieden und dann bekam Mose den Auftrag, mit dem Stock an den Felsen zu schlagen. Dann sprang mitten aus dem Felsen eine Quelle auf und brachte Wasser. So hat Gott sie auf viele, viele wunderbare Weise durchgetragen. Und nun nach 40 Jahren hat Gott auch die zweite Verheißung erfüllt und uns an diesen Ort gebracht. Er gab uns dieses Land, das so fruchtbar ist, dass man sagt, es fließt Milch und Honig darin. Das alles sollen sie bekennen und sagen, und jetzt bringe ich die ersten Früchte dieses Landes, das der Herr uns gegeben hat. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wir sind hier jeden Sonntag beieinander als solche, die vom Herrn reich beschenkt sind, ob wir es wissen oder nicht. Alles kommt von Gott. Er hat Abraham berufen, hat Israel bewahrt, sie zum großen Volk gemacht, ihnen das Land gegeben. Mit Zeichen und Wundern hat er seine Treue zu seinem Volk unter Beweis gestellt. Er hat ihre Feinde vor sich hergetrieben und Israel ins gelobte Land geführt. Nicht ein paar Sack Mehl und ein paar Fässer Wein bedenkt Israel in dieser Stunde. Israel bedenkt seine ganze Geschichte vor Gott. Biblischer Glaube ist geschichtlicher Glaube, können wir immer wieder gar nicht deutlich genug festhalten. Aber nicht nur geschichtlicher Glaube in diesem alten Buch der Bibel, das immer aktuell bleibt, sondern Gott will Geschichte schreiben in deinem und meinem Leben. Und wenn du ein lebendiges Kind Gottes bist, dann hat Gott bereits angefangen, auch in deinem Leben seine Geschichte zu schreiben. Ihr Kinder, gilt auch für euch. Gott möchte, dass ihr eines Tages auf euer Leben zurückblicken könnt. Und es gilt natürlich auch für die etwas älteren Kinder, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht weniger. Ihr denkt heute wahrscheinlich noch nicht so weit. 60, 70, 80 Jahre voraus. Habe ich in eurem Alter wahrscheinlich auch nicht getan. Aber Gott denkt so weit voraus. Und Gott möchte, dass ihr vielleicht in 60, 70 oder 80 Jahren auf euer Leben zurückschauen könnt und staunt. Wenn ihr mal so alt seid, wie vielleicht die Schwester Wolf oder der Bruder Heimbuch, nicht der Piet, sondern sein Vater, dass er zurückblickt. Fragt mal eure Eltern und eure Großeltern, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit dem Herrn leben, und fragt sie, was hat Gott in eurem Leben getan? Das ist interessant, das ist wichtig, dass wir sehen, wie Gott im Leben anderer, im Leben unserer Eltern und Großeltern seine Geschichte geschrieben hat, mit was er ihr Leben reich beschenkt hat, welche Wunder er in ihrem Leben vollbracht hat. Aber auch nicht nur die Erfolgsstories. Auch das ist wichtig, dass wir die schmerzlichen Stunden nicht verschweigen, auch unser Versagen. Mich hat es tief bewegt, als ich einen älteren Bruder in Neuwied kennengelernt habe. Der ist mittlerweile schon beim Herrn. Und er hat berichtet, als wir da miteinander so beim Kaffee saßen, wie der Herr ihn zuerst mal äußerlich reich gesegnet hat. Er hat eine große Firma gehabt. Ungeheuer viel Geld verdient. Als Jäger konnte ich mir vorstellen, wie viel Geld, denn der hat auch gejagt damals und der hatte sich eine große Rotwildjagd leisten können. Das kostet eine Riesenschweinemenge Geld, sowas zu pachten. Und er hat zusätzlich noch ein Fasanenrevier am Rhein gepachtet gehabt. Das kostet nochmal eine Riesenmenge Geld. Ich hatte ungefähr eine Vorstellung, was da übrig gewesen sein muss von dem, was er alles verdient hat. Und dann hat er gesagt, dann bin ich eigene Wege gegangen. Was es genau war, weiß ich nicht mehr. Er hat es erzählt. Ob er es im Geschäftsgebaren nicht mehr so ganz lauter genommen hat oder ob er den geschäftlichen Erfolg und das Geldverdienen über die Jesus-Nachfolge gesetzt hat, ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er die geraden Wege des Herrn verlassen und hat gesagt, dann hat der Herr seine Hand zurückgezogen. Ich habe alles verloren. Aber er hat darüber Buße getan. Er war arm im Alter. Materiell betrachtet, lebte mit seiner Frau zur Miete in einer Wohnung, an den Gemeinderäumen. Aber er war glücklich im Herrn. Er wusste, ich bin wieder mit dem Herrn im Reinen, ich bin wieder auf den geraden Wegen des Herrn und es hat ihm trotzdem an nichts gefehlt. Auch den Reichtum, den er früher hatte, materiell hat er nicht mehr gehabt. Ich fand es sehr beeindruckend, wie offen er über diese Situation in seinem Leben gesprochen hat und man hat gemerkt, gerade das prägt einen Menschen. Das war die Erfahrung seines Lebens. Er wäre nie der Bruder in Christus geworden, der er war, wenn er nicht auch durch diese Tiefen gegangen wäre und ganz ehrlich dazu gestanden hätte. Dass wir die schönen und die guten Zeiten erzählen, auch von der Geschichte der Gemeinde. Was hat Gott Gutes getan in den mehr als 60 Jahren? Wo ist die Gemeinde auch eigene Wege gegangen? Wo war Sünde? Wo war Schuld? Und wo hat uns das Not gemacht? Und was haben wir hoffentlich daraus gelernt? Und so möchte Gott, ihr Kinder, ihr Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dass ihr eines Tages zurückschaut auf euer Leben und staunen könnt und sagen könnt, an wie vielen Stellen in meinem Leben habe ich Gottes Wunder erfahren. Wie oft habe ich erlebt, dass Gott mein Leben führt? Wie oft habe ich erlebt, dass Gott Gebet erhört? Und dass er eines Tages zurückschaut auf ein Leben voll vom Handeln Gottes, auf ein Leben, in dem Gott Geschichte geschrieben hat. Das ist was ganz anderes, ob er eines Tages auf euer Leben zurückschaut und sagt, das habe ich aus meinem Leben gemacht, oder ob er sagen könnte, das hat Gott aus meinem Leben gemacht. Da war seine Hand im Spiel. Und diese Geschichte Gottes in unserem Leben ist der Grund und Anlass für Erntedank. Was wir da vorne haben, die Kartoffeln, die Äpfel und ein bisschen mehr, das ist ja nur der sichtbare, der leicht transportable Teil. Die anderen sichtbaren und unsichtbaren Güter können wir schlecht auf dem Erntealtar ablegen. Unter den Häusern würde er zusammenbrechen und die viel wichtigeren unsichtbaren Reichtümer, die Gott uns schenkt, kann man gar nicht zeigen. Aber wir würden an Ernte dann zu kurz greifen, wenn wir nur bei dem Sichtbaren davon blieben und nicht alles sehen würden, was zu unserem Leben gehört. Und für all das dürfen wir danken. Ein Freudenfest veranstalten im Angesicht Gottes zu seiner Ehre. Und das ist der dritte und letzte kurze Punkt noch. Dieses zweifache Bekenntnis, der Herr hat Wort gehalten und der Herr sorgt für alles. Der Herr hat Wort gehalten und der Herr sorgt für alles. Das soll hineinmünden in ein Freudenfest im Angesicht des Herrn. Beim Lesen des Alten Testaments hat mich das immer wieder überrascht, wie oft die Bibel davon berichtet, ja, wie Gott ausdrücklich mehrfach gebietet, dass Israel sich vor seinem Angesicht freuen und feiern soll. Viele Menschen meinen ja, ein Leben mit Jesus, das wäre eine ziemlich triste Angelegenheit, fernab von allen Freuden, die diese Welt zu bieten hat. Das Gegenteil ist der Fall. Das Leben mit Jesus ist ein Freudenfest, weit größer als alle Freuden dieser Welt es bieten können. Und Gott will, dass wir das auch erleben. Paulus gebietet es ja auch noch ausdrücklich im Neuen Testament. Er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Es gilt jeden Tag, alle Wege. Und am Erntedankfest ganz besonders. Ich will nur eine Bibelstelle von den vielen nennen, auch aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 7. Dort lesen wir, und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen. Ihr und eure Familien an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Das ist schön, das ist so richtig ganz praktisch, ganz elementar. Sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, treffen, essen, euch freuen. Alle sollen sich freuen. Wo? Vor dem Herrn. Warum? Weil sie alles vom Herrn haben und weil der Herr gerne ein dankbares Volk um sich hat, das sich an seiner Güte freut. Und das genau tun wir heute. Wir essen und freuen uns vor dem Herrn, unserem Gott. Musst du heute Morgen noch denken, man kann keinen besseren und biblischeren Zeitpunkt haben, um ein Gemeindeessen zu haben, als ein Erntedankfest. Da ist es vom Herrn im Prinzip ausdrücklich mit angeordnet, dass die Gemeinde in Freude, essend und feiernd vor seinem Angesicht zusammenkommt. Und wir danken ihm für alles, womit er unser Leben reich gemacht hat. So sind wir heute beieinander, um vor Gott ein Freudenfest zu feiern.